Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. Servus.
So. Immer noch Hamburg.
Immer noch Hamburg, also eigentlich eher Moin Moin. Zwischen den Städten wird man dann eventuell auch mal beim Bäcker schief angeschaut, wenn man aus Versehen Semmel oder Brötchen sagt oder aus Versehen Moin oder Servus. Aber
also für dich als in München geboren, in Hamburg sozialisiert und jetzt wieder in München arbeiten,
transkulturell ist das ein Wahnsinn. Unterwegs.
Und zwischendurch in London und was hast du gesehen?
Genau. Danke dafür.
Amerika.
An der Stelle. Und ja, was vielleicht nochmal ganz cool ist, heute ist
das ist egal, es bleibt genauso drin.
Aber jetzt kommt gerade Mom hier und sagt uns, es ist Boys and Girls Day. Sehr, sehr cooles Ding. Und für unsere heutige Episode Karriere auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Für genau solche Konzepte lohnt es sich auch zu kämpfen. Es ist super wichtig, das Thema Karriere sehr, sehr früh, meiner Meinung nach sehr, sehr früh zu vermitteln, weil ohne wird es schwer, ohne einen klaren Kontext, einen klaren Sinn. Was ist Karriere überhaupt? Was ist für einen selbst Karriere? Und wie kann man sich möglichst schnell da auf den Track begeben, dass man zu wertstiftender Arbeit und zu etwas kommt, wo man gerne am Montag aufsteht und dann auch seine 40 bis, je nachdem, ob man dann bei McKinsey arbeiten möchte oder nicht, 120 Stunden macht.
Oder auch 20.
Oder auch, mein Gott, am Ende des Tages, ich glaube, aus tiefer persönlicher Überzeugung, wenn einem die Arbeit Spaß macht, dann man muss natürlich auch trotzdem ein gesundes Verhältnis behalten, aber dann ist auch eine 5-Tage-Woche etwas absolut Faires. Und ich kenne aus meiner Generation, da hatten wir die letzte Folge mit angefangen, kaum Leute, die jetzt in dieses faule Klischee von Gen Z hineinpassen, von meinen Studierenden, kenne ich da wirklich eigentlich niemanden, wo ich das Gefühl habe, dass diese Klischees zutreffend sind. Ja. Die haben wir auch schon aufgelöst. Trotzdem ist weiterhin wichtig, darüber zu sprechen. Aber ja, was ist Karriere? Was bedeutet Karriere für uns? Und für dich war das ja am Anfang natürlich ein riesiger Antrieb, glaube ich. Sehr schnell Karriere machen, immer schneller, höher, weiter. Bei uns in der Generation ist ja dann oft eher das Thema, dass der Job überhaupt genug Geld bringt, um sich ein Leben finanzieren zu können. Warum ja auch viele Leute in meiner Generation sagen, okay, wenn es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten und ich mir sowieso nie ein Haus leisten kann, warum soll ich jetzt ein klassisches Familienbild, warum soll ich mir den ganzen Stress machen? Das sind natürlich extrem große Ängste, aber deswegen würde es mich umso mehr interessieren, wie war das für dich nach dem Studium damals? Was hat dich damals so angetrieben?
Genau, also das war heute ein Bild, auf das ich nicht stolz bin, aber auch nicht jetzt verstecken möchte.
Nö, ist okay.
Mami sagt immer, Cisa, meine Frau, deine Mutter sagt immer, du konntest früher so quasi die Gehälter aller DAX-CEOs auswendig und warst nur immer auf dem Track, schneller, höher, weiter, was auch am Anfang zu einem schwierigen Verhältnis zu meinen Schwiegereltern geführt hat, die mich irgendwie überheblich und arrogant wahrgenommen haben. Und ich bin natürlich dann mit nach Promotion und Einstieg und Unternehmensberatung da eben auch 80 bis 100 Stunden Arbeit, teilweise nicht immer, aber schon wochenweise auch das gemacht, sehr, sehr da reingekommen. Und es war auch immer dieses Thema, jemand winkt mit der vermeintlich besseren Option und ich springe. Also sehr reaktiv. Ja. Sehr reaktiv, sehr äußerlich orientiert und maximaler Fokus und immer die Ausrede, habe ich letztes Mal schon so angedeutet, das mache ich doch alles für die Familie. Na, ich erinnere, als ich das Angebot bekam, von einem Headhunter Global CMO von Audi zu werden, dass ich dann zu Mami gegangen bin und gesagt, Cisa, das ist die Chance meines Lebens. Und sagt, das mag die Chance deines Lebens sein, aber es ist nicht die Chance meines Lebens. So. Und das war mein Karrierebild. Und dadurch, dass ich ja dann im Verlauf, also nach der Audi-Zeit, jetzt seit fast 20 Jahren Unternehmer, auch immer wieder Phasen hatte mit Rückschlägen und auch mich hinterfragen müssen, weil einfach Partnerschaften nicht so funktioniert haben und ich dann spätestens beim zweiten Mal auch gedacht habe, okay, du hast eine Mitverantwortung, wenn nicht die Hauptverantwortung, ist mein Bild heute natürlich ein völlig anderes. Ne? Und ich habe, also ich würde heute jungen Menschen immer sagen, reagiere nicht, sondern versuch dir wirklich vorzustellen, was ist wichtig. Ne? Und da kommen wir vielleicht später noch drauf, wie man sich auf eine Karriere dann einstimmt. Dann finde ich wichtig, dass man Karriere heute nicht mehr, wenn man dann möchte, in eine Partnerschaft, nicht mehr ich mache meins und optimiere das und die andere Person kann sich dann daran orientieren, sondern wirklich gemeinsam zu gucken, was ist denn unser Modell? Ne? Und ich finde deswegen Modelle, wo Paare ganz früh sagen, hey, wir wollen vielleicht Kinder, lalala, und deswegen ist es absolut ausgeglichen. Und wir arbeiten vielleicht beide 30 Stunden für ein paar Jahre, um das zu machen.
Ich glaube ja, dass wenn beide 80-90% arbeiten am Ende beide 100%.
Die Gefahr ist
ich,
da.
Ich glaube, das ist halt ein großes Problem, dass wir einfach... Nein, aber es ist das große Problem, ist auch beim modernen Karrieren. Also A, ist es nach wie vor so, dass Frauen ab einem gewissen Level und ab einem gewissen Alter nicht mehr die Förderung erhalten, die ihnen zusteht, in keinster Form. Und ja, wir haben ja beim Thema Leadership auch drüber gesprochen. Ich glaube, dass da vor allem Female Leadership viel, viel gesünder für die Karrieren aller Menschen einsteht, weil einfach menschliche Bedürfnisse besser berücksichtigt werden. Und ich glaube, dass wenn beide Personen in einer Beziehung mit Kindern durchgehend diesem Druck ausgesetzt sind, dass es niemandem hilft. Es gibt 1000 Wege und 1000 Möglichkeiten. Ja. Aber ich glaube, da muss
es irgendeine andere Lösung geben. Aber lass uns das mal parken, weil wir wollen, das ja meine Geschichte und ich will dann auch deine hören.
Absolut,
also heute mein Zugang zur Karriere deutlich qualitativer getrieben, deutlich inhaltlicher getrieben. Ich habe ja jetzt mit der neuen Firma, die ich mit 20 habe, das kleinste Unternehmen, in dem ich bisher gearbeitet habe. Du hast es in der Leadership-Folge so nett gesagt, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sich nur noch selber führt? Und ich habe das vorher, als wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, was ich heute Morgen hatte, ich ein Purpose-Call, Trainings-Call mit einer unserer Gruppen und ich bin da so glücklich rausgekommen, weil die Menschen so sich öffnen und so all in diese Prozesse gehen und ich habe in meinem Leben noch nie Arbeit gemacht, die mich so erfüllt hat. Und deswegen bin ich heute, wenn ich mich heute mit Menschen unterhalte, was ist denn wichtig für eine Karriere, dann sage ich immer, guck mehr nach Erfüllung als nach Erfolg.
Genau.
Das ist meine Überschrift.
Was natürlich auch am Ende des Tages eine privilegierte Aussage ist.
Und dann klappt es mit Erfolg.
Ja, ist genau, es ein bisschen, ja. Aber ich glaube trotzdem im Kern, dass das eine absolut richtige Aussage ist, weil es ergibt keinen Sinn, einen Job zu verfolgen, für den man nicht am Montagmorgen aufstehen möchte. Werden wir, glaube ich, auch nochmal intensiver drüber sprechen. Thema 4 Tage, 5-Tage-Woche.
Ja,
wer seinen Job scheiße findet, dann ist auch eine 1-Tage-Woche beschissen. Ist absolut fair und nachvollziehbar. Und wir müssen auch auf jeden Fall drüber sprechen, wie man den Sinn in Arbeit finden kann. Das ist natürlich auch schon jetzt sehr lange dein Thema. Heute wollen wir aber jetzt erstmal über Karriere sprechen.
Aber erstmal du, wie bist du? Was ist dein Zugang zu Karriere?
Ja, das hatten wir in der letzten Folge zum Thema Beziehung ja auch besprochen. Ich persönlich bin da auch sehr, sag ich mal, getrieben von guten Beziehungen. Für mich ist das extrem wichtig, dass ich ein gutes Verhältnis mit meinen Kolleginnen, meinen Kollegen, den Personen aus der Leadership habe. Das ist für mich sehr wertstiftend, dass ich Freiräume habe, mich zu entfalten, meine Themen voranzutreiben, dass ich nicht so eingeengt bin. Und ich glaube, gehe persönlich davon aus, dass dann der Rest dann von selber kommt, wenn ich sozusagen in meine Kraft komme. Das, was ich gut kann, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, den Clifton Strength Finder. Ich weiß halt, was ich gut kann. Und solange es mir ermöglicht wird, in meinen Stärken zu arbeiten, dass dann der Arbeitgeber für mich der Richtige ist und dass meine Karriere sich so weiterentwickeln wird, wie es richtig für mich ist. Jetzt war ich natürlich auch sehr, sehr privilegiert durch dich, dass ich sehr früh anfangen durfte, coole Praktika zu machen, da dann sowohl die Zeit als auch die finanziellen Mittel fördert. Das hat nicht jeder, das ist absolut fair. Ich glaube aber, dass jede Form von Erfahrung im Arbeitskontext extrem wertstiftend ist. Sei es ein Praktikum, sei es früh zu arbeiten, als ich in Dänemark gelebt habe, war es ganz normal, dass die Jungs und Mädels an der Kasse bei uns im Supermarkt, die waren 15, 16, die haben dir dann da Kippen und Bier verkauft. Also aber es war ganz normal, dass du arbeitest.
Ja.
So. Und ich glaube, dass...
Du hast ja in Kopenhagen in der Bar.
Ich war auch Barmanager, auf jeden Fall. Das ist auch ein geiler Job gewesen. Und die coolsten Leute habe ich tatsächlich da kennengelernt. da denke ich auch immer noch sehr wehmütig an die Zeit zurück. Aber ich glaube, je früher man anfängt, für sich selbst Arbeit zu verstehen, Zugang zu Arbeit zu finden, dass das was sehr, sehr Wertstiftendes ist. Und
ich würde gerne mal aus meiner Beobachtung, wie ich dich erlebt habe, ne? Du hast ja Michael schon oft zitiert, deinen Chef bei Wave Music, und du hast ja sehr, sehr früh auch nach Aufgaben gesucht und gerufen. Du warst in San Francisco bei meinem langjährigen Freund Alex, du warst in New York bei Wilfried, ne? Da hast du, glaube ich, doch bei ePages, warst du nicht da?
Ja, genau. Ja, genau. Habe ich ja noch für ein Cannabis-Startup, für dann, Erntemaschinen
das gearbeitet. Das hast du gemacht.
Das war auch gut, ja.
Dann warst du in Kolumbien.
Genau, das war sozial.
Mit, genau.
Ja, genau
mit, sag nochmal, was du da gemacht hast.
Da haben wir
Obdachlosen, ne?
Obdachlosenhilfe gemacht, Aufforstungsprojekt, haben schwer körperlich eingeschränkten Personen da Hilfe geleistet. Das war auch ein bisschen zu intensiv. Mhm. Aber auch sehr, sehr wertstiftend. Und natürlich dann gibt es auch einen ganz anderen Zugang zur Pflege und anderen Berufen. Und man merkt, was da täglich passiert, und ist noch mal dankbarer dafür, dass es Menschen gibt, die diesen Job aus cool. Überzeugung und Wertschätzung für den Menschen tun. Ich persönlich habe gemerkt, dass ich im besten Fall irgendwann so viel verdiene, dass ich das weiter fördern kann. Aber dass das nicht meine Stärke ist. Und meine Stärken liegen eben auch da einfach woanders. Trotzdem würde ich, glaube ich, am Ende des Tages auch Erfolg dadurch definieren, wie viel Sinn ich in dieser Welt gelassen habe.
Ja, da kommen wir eigentlich zum wir haben uns immer vorgenommen, dass wir mal ein bisschen so Kategorien durchgehen. Ne? Die erste Kategorie ist Definition von Erfolg. Hast schon gesagt, bei uns Boomern Aufstieg, Status, finanzielle Sicherheit, das sind die Motive, die uns damals getrieben haben. Und bei euch, du hast es gerade gesagt, Sinn. Ja,
ja, und das ist, glaube ich, am Ende des Tages, was uns auszeichnet, was ich auch in der ersten Folge schon gesagt hatte. Der große Unterschied unserer Generation ist, dass wir ein klares Bild davon haben, wie Werte funktionieren sollten, wie unsere Gesellschaft funktionieren sollte, dass wir natürlich einen ganz anderen Zugang auch zum Klimawandel und diesen ganzen Themen haben. Und auch einfach nicht so viel Scheiß mit uns machen lassen. Und Problem ist eben in dem Kontext auch, wenn man ins Berufsleben einsteigt, überall online steht, ja, du verdienst deine 80, 100.000, wenn du jetzt einen Master gemacht hast und was weiß ich, dann kommt das böse Erwachen, dass dir jede Agentur nur 35, 40.000 bietet. Und wenn du nicht 120 Stunden arbeitest, verdienst du das Geld eben auch nicht. Sagen natürlich auch viele Leute, ja, da habe ich keine Lust drauf, das möchte ich nicht machen, und ich finde da einen anderen Zugang zu Arbeit und einer Work-Life-Balance, einfach weil es für mich keinen Anreiz gibt, mich so fertig zu machen. Auch das verstehe ich total.
Also, kommen wir schon zum zweiten Thema, Jobwechsel, Loyalität ist
genau.
Ein Thema, wo wir große Unterschiede sehen. Fang du mal an, was ist bei euch normal?
Ja, also im persönlichen Umfeld kann man, da würde ich sagen, eigentlich alle zwei Jahre damit rechnen, dass der Job gewechselt wird. Ich bin jetzt, glaube ich, fast schon 4, 5 Jahre bei meinem Arbeitgeber und bin auch immer noch eigentlich sehr, sehr happy, vor allem mit den Leuten, wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, und auch der Arbeit, die ich machen darf. Aber das Norm, die Norm ist auf jeden Fall, dass alle ein, zwei Jahre gewechselt wird, weil es oft aber auch die einzige Möglichkeit ist auf eine Gehaltserhöhung. Ja. Also, dass man mit 50.000 Euro kannst du in München kein lebenswertes Leben führen, auch wenn du vor allem alleinstehend bist. Ne? Mhm. Also dementsprechend verstehe ich jeden Menschen, der da nicht diese Treue und Loyalität hat, weil es extrem schwierig ist, im momentanen Arbeitsumfeld gefördert zu werden und dann schnell auf einen Punkt zu kommen, wo man das Gefühl hat, ich kann mir damit einen guten Lebensunterhalt verdienen. Deswegen, ich verstehe es total, dass Leute das auch anders machen und Leute auch mehr nach dem Sinn suchen. Ich glaube, leider werden auch viele Leute da enttäuscht in diesem Prozess. Habe ich auch mehrfach mitbekommen, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Für mich persönlich war es immer wertstiftend. Ich habe mehrfach schon das Gefühl gehabt, boah, weiß ich nicht, ob das jetzt so weitergeht. Ich war immer froh, wenn ich durchgebissen habe und gesagt habe, ich mach's weiter. Und bei dir, du bist ja eigentlich, also bis auf deine unternehmerische Karriere davor.
Viel gewechselt.
Bist du auch viel
gewechselt. Untypisch, ne? Ich habe, also bei uns ist das Thema in der Generation eigentlich, dass so längere Verweildauer als Zeichen von Loyalität, Stabilität gesehen wird. Ich gucke auch manchmal auf Freunde sehr neidisch, die wirklich so 20, 30 Jahre dasselbe machen, weil ich viel rumgehampelt bin. Ne? Also ich weiß noch, mit Unternehmensberater nach 3 Jahren weg, danach habe ich 3 Jobs gehabt, die jeweils ein halbes Jahr nur waren. Dann war so die erste längere Zeit bei Spring und Jacobi 5 Jahre, dann Audi war wieder kürzer, 2 Jahre. Und ja, also von daher bin ich da wenn man uns beide vergleicht, fast kann man uns fast austauschen.
Ja.
Aber es gibt
das
eben
macht
Zahlen,
uns auch aus.
Es gibt Zahlen, die sagen, dass Millennials etwa viermal häufiger, wahrscheinlich Millennials und Jünger, viermal häufiger den Job in den ersten 10 Jahren nach der Universität wechseln als Boomer. Ich glaube, es ist eine amerikanische Zahl.
Ja.
Nehmen wir die nächste Kategorie. Technologie, Anpassung an Technologie.
Ja.
Innerhalb der, ja. Wir ja. mussten immer uns nur anpassen an neue Technologien. Die Sprünge waren überschaubar. Ich weiß noch, als ich angefangen habe bei Bossar, kriegte ich einen Apple Macintosh Laptop. Der hieß, glaube ich, auch schon früher MacBook. Und ich weiß noch, da gab es von Apple gab's irgendwie ein internes E-Mail-Programm und ein externes. Und ich hatte vorher in der Uni bis 93 noch kein E-Mail, hatten wir noch nicht. Also gab es schon, aber wir hatten es noch nicht. Mhm. Und ich bin ausgeflippt. Ich habe gedacht, oh Gott, was, wie geil ist das denn? Wie effektiv? Und am Anfang war E-Mail ja auch was Effektives. Und für euch ist ja was völlig anders, ne? Also ihr habt Technologiesprünge quasi in eurem Lebensalter immer häufiger erlebt. Und es gibt eine Studie von Dell, die sagt, dass 80% der Gen Z Technologie als Schlüsselfaktor bei der Jobwahl sehen. Also sowohl Ausstattung als auch
absolut.
Genau,
ja, das Möglichkeit. Das ist ein großer Faktor, weil das ist für mich eins der Argumente, auch immer noch zu sagen, ey, ich liebe es, mit Mac zu arbeiten. Ich bin durch dich natürlich auch damit groß geworden. Absolut wichtiger Faktor, was natürlich dann auch das angeht, mit der Zeit zu gehen. Da müsste sich, glaube ich, die Generation über mir noch mal ein bisschen anpassen, weil auch die Social-Media-Kanäle, mit denen wir aufwachsen, was ja auch ein großer Teil der Technologietreiber ist, sich ja auch alle paar Jahre ändern. So die Generation jetzt wächst noch mehr mit TikTok auf, die davor, Instagram, bei mir war es ja fast noch Schüler-VZ und Facebook. Also Schüler-VZ ja ganz am Anfang, aber auch das, es geht ja alles nur noch viel schneller. Jetzt, wenn ich bei meinen Studierenden sehe, wie nativ die ChatGPT bedienen, wenn du das vergleichst mit eben älteren Kolleginnen, die da einen ganz anderen Zugang zu haben. Aber jetzt gestern mit einer Freundin von Moritz darüber gesprochen, dass die eigentlich auch ChatGPT für alles benutzt. Die hat darüber gesprochen wie Prompt-Engineer. Also unfassbar, wie krass der Zugang da ist. Und ich glaube, das wird jetzt auch der nächste wichtige Faktor. Und auch da ist es, glaube ich, wichtig, ich finde es ja immer relevant, dass man auch aus unserer Generation eben auf die Generation über uns zugeht und fragt, hey, wenn man Fragen hat, wenn man Erfahrungen braucht, dass man da einfach offen und transparent ist, aber genauso andersrum. Das ist ja genau Reverse Mentoring, dass man einfach fragt. Weil ich meine, ich glaube nicht, dass irgendein Gen Zer nicht offen dafür wäre, zu kommunizieren, warum sprechen wir so, warum nutzen wir die und die Technologien, was glauben wir ist relevant, was nutzen wir eigentlich, da einfach in Austausch zu gehen, ist, glaube ich, sehr
wichtig. Ich finde das super. Wir machen eine eigene Folge zu Technologieeinsatz. Ganz cool. Also,
und Kommunikation.
Und Kommunikation gibt es auch eine eigene Folge. Super.
Ja.
Lass uns mal
wilde Emojis von Boomern müssen wir auf jeden Fall
müssen wir jetzt besprechen. Ein Thema machen, ja.
Müssen wir besprechen.
Wie war es noch? Der schräg lachende
Smiley ist immer kriminell. Und
die drei Punkte.
Die drei Punkte sind auch so ein Ding. Mich stört das nicht, weil ich auch Freunde habe, die so schreiben. Aber wir haben heute von der Schülerpraktikantin hier gelernt, dass das wirklich niemand mehr macht und das geht nicht.
Die ist 16, ne?
Genau. Ja, genau. Und wir sollten, glaube ich, lernen, alle eine Sprache zu sprechen, dann geht es uns allen besser.
Wunderbar.
Aber da sprechen wir nochmal in Ruhe drüber.
Nächste Kategorie, Oskar.
Ja, Flexibilität und Remote-Arbeit. Da, so wie wir es geplant haben, werden wir uns damit schon auseinandergesetzt haben, weil am Tag der Arbeit wir gerne dieses Thema Hybrid Work einmal besprechen wollen würden. Dementsprechend entschuldigt, dass wir das durcheinander bringen, aber dadurch, dass das so prominent ist und Leute so beschäftigt und wir das Gefühl haben, da vielleicht auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive nochmal ranzugehen. Genau. Es ist für uns auf jeden Fall ein Unterschied. Ich persönlich bin der Meinung, solange vor allen Dingen, dass das Homeoffice gut technisch ausgestattet ist, man da die Möglichkeiten hat, man mindestens genauso produktiv ist, trotzdem sind wir ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und das ist auf jeden Fall eine Typsache. Und ich glaube auch, dass es gut ist, dass man nicht mehr für jeden Termin durch Deutschland fliegt und um die Welt. Aber genau, damit haben wir uns im besten Fall schon dediziert auseinandergesetzt.
Ja. Genau. Also man kann es nochmal zusammenfassen. Je jünger, desto mehr Flexibilität. Je jünger, desto größer das Interesse, also in general an Remote-Arbeit. Je älter, desto mehr sind wir natürlich traditionelle Arbeitsmodelle, feste Arbeitszeiten und so weiter gewohnt. Aber es gibt eben auch viele in meiner Generation, die das echt aufsaugen und sagen, wow, Das ist ja ganz toll. Aber
nur genau. Wenn man beruflich halt in Covid groß wird, kann man eigentlich nicht verurteilt werden, wenn man es halt so kennenlernt, alle das kommunizieren. Ja, wir sind sowas von remote first und dann 4 Jahre später die Leute sagen, nö, eigentlich gar nicht, nur weil es irgendwie schlecht läuft, das darauf zurückzuführen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt.
Genau.
Vielleicht zum nächsten Punkt Karrieretreiber und Motivation. Also wir haben ja das Thema Sinn jetzt schon hervorgehoben, persönliches Wachstum mit Entwicklungsmöglichkeiten. Dieser McKinsey-Bericht, der sagt, dass Entwicklung Schlüsselfaktor für die Jobzufriedenheit von meiner Generation ist. Glaube ich fest dran. Also ich kenne, wie gesagt, nur extrem fleißige, smarte Leute, die, wenn sie strugglen in ihrer beruflichen Laufbahn, oft genau deswegen so unglücklich sind, weil keine klare Entwicklung aufgezeigt wird. Und ey, wenn das so weitergeht, dann können wir dir versprechen, du bist in ein paar Jahren da. Natürlich wechselt, also sind im Markt dynamische Entwicklungen normal. Aber wenn zu viele Versprechen halt auch nicht eingelöst werden und es nicht transparent ist, wird man halt schnell frustriert.
Ja. Ein Punkt, den wir ja auch noch machen, Feedback, Coaching. Je jünger die Menschen sind, desto mehr wollen die eigentlich Feedback. Und die jüngere, deine Generation, möchte eben auch gecoacht werden. Mhm. Wenn Führungskräfte aus der Boomer und X das nicht gewohnt sind, gibt es da eben auch auf jeden Fall Sprengstoff.
Und ich glaube, alle müssen aus der Erwartungshaltung rausgehen. Ich glaube, das Proaktive ist genau das, was uns hilft. Geht aufeinander zu, sprecht miteinander. Wir können immer voneinander lernen, so sei es eben auf der einen Seite Technologie und Kommunikation oder eben auf der anderen Seite dann eben genau die Erfahrung und die jahrzehntelange Learnings aus dem Arbeitsumfeld. Viele Dinge ändern sich auch einfach nicht. Geht offen aufeinander zu. Ich glaube, da kommen die besten Ergebnisse für alle bei rum.
Ja, sechstens, Unternehmenskultur, Werte. Ne, da sind wir natürlich als Boomer kommen eher aus hierarchischen, strukturierten Organisationen und da war das Thema Kultur und Werte sehr, sehr konservativ. Ne? Verlässlichkeit, Sicherheit, all diese Dinge. Und bei euch kommen dann Dinge wie Diversität, Inklusion, soziale Verantwortung. Ne? Also es gibt eine Studie von Glassdoor, die sagt, über 75% deiner Generation sehen Diversität als ein super wichtiges Kriterium bei der Jobauswahl. Ne?
Also kann ich so unterschreiben, ja. Also ich glaube, das ist kein Klischee und ich würde auch nicht sagen, dass das irgendwo negativ behaftet sein könnte, weil, habe ich schon drüber gesprochen, für mich ist die Erfahrung und auch einer der Gründe, warum ich noch bei mir im Unternehmen bin, dass Diversität so gefördert wird und vor allem bei mir im Team halt auch so ein für mich sehr angenehmer Split, dass das deutlich mehr Frauen sind als Männer in meinem Fachbereich. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich arbeite so sehr, sehr gerne, ohne da jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber für mich persönlich ist das richtig. Und dementsprechend, ja, ganz klar ist da auch meine Unternehmenswahl genau auf diese Faktoren gefallen. Und insbesondere das Thema soziale Verantwortung, das ist das, was mich immer so ein bisschen stört, dass sobald die Krise wiederkommt, weil im Aufschwung so vor 2 Jahren waren ja noch alle, wow, okay, wir müssen jetzt viel mehr Leadership pushen, wir müssen uns viel stärker sozial in die Verantwortung bringen. All diese Faktoren wurden ganz, ganz hoch gehalten, super transparent kommuniziert und seitdem das nicht mehr der Fall ist, sehe ich insgesamt auf LinkedIn, in den Medien überall viel, viel weniger klare Stellungnahmen und Initiativen, weil eben jetzt wieder andere Sachen gefördert werden. Mag zum Teil irgendwo eine Berechtigung sein, ich finde es aber heuchlerisch und ich finde es schwierig.
Also ich habe ein ganz tolles Zitat gefunden, das habe ich neulich in einer Präsentation verwendet, von Nelly Barrero, Managing Director und Senior Strategic Advisor für Global Inclusion and Diversity at Accenture. Und diese Frau hat gesagt, Diversity is a fact, but inclusion is a choice we make every day. As leaders, we have to put out the message that we embrace and not just tolerate diversity. Mhm. Also finde ich wichtig, kommen wir auch noch drauf. Aber da hast du natürlich recht, das ist irgendwie immer, wenn es dann wieder anstrengende Zeiten werden, kommen solche Themen weg. Also euch ist das ganz wichtig, das ist wichtig für jeden, der sich mit eurer Generation beschäftigt, dass das ein Treiber ist. Was ich ganz spannend finde, und darüber haben wir auch schon gesprochen, da bist du richtig wütend geworden in der Vorbereitung, ne? Diese Ansichten zu Nebenbeschäftigung und Zweitjobs und wie eigentlich ihr so drauf seid. Und wir haben quasi, weil wir mussten, haben wir dann irgendwie vielleicht mal im Studium ein bisschen nebenbei gearbeitet, aber für euch ist es häufig ja was ganz, ganz anderes. Ne? Also,
vor allen Dingen ja auch, dass wenn man eben seine Leidenschaft im Beruf nicht ausleben kann, sei es irgendwie ein Label, die sozialen Betätigungen, bei mir jetzt die Lehre, da muss es halt immer ein Ventil für geben und einen ja. Weg für finden. So. Und wenn man dann halt ein paar Stunden weniger arbeitet, um sich auf sowas zu konzentrieren, sei es, dass man Urban Gardening betreibt. Ich kenne eigentlich niemanden, der nicht seine Passion eben wirklich aktiv auslebt, neben der Arbeit, oft auch im beruflichen Kontext, weil viele von uns eben auch zwei Jobs machen müssen, um ja, über Wasser zu bleiben. Und das ist halt, glaube ich, auch der Faktor, dass einfach ihr anders bezahlt wurdet damals. So, und das ist halt heutzutage, hat man dann oft andere Prioritäten. Wenn man halt weiß, gut, wenn ich mich hier komplett für den Job aufreibe, aber am Ende gar nicht so viel bei übrig bleibt, schaue ich vielleicht eher rechts und links, was mich tatsächlich dann auch antreibt.
Das fand ich spannend. Also das sowohl als Mittel zur Selbstverwirklichung als auch als zusätzliche Einkommensquelle. Beide Antriebe gibt es, und dieses Thema aber zur Selbstverwirklichung ist ja ganz dicht an dieser Ursprungsutopie von New Work, der Friedrich Bergmann, der mal gesagt hat, dass Menschen in Zukunft eben nur noch Drittel für Erwerbsarbeiten, Drittel Dinge selber herstellen, so wie dieses Urban Gardening, was genannt hat, und Drittel eben Sachen machen, die sie wirklich, wirklich wollen, also dieses Purpose angetrieben. Das kommt wirklich mit eurer Generation
kommt raus. Vieles zurück. Genau. Ja, ich meine, vor 80 Jahren hatten alle noch ihren eigenen Garten und haben ihr eigenes Gemüse gezogen. Wir sind halt einfach auch als Gesellschaft da ein bisschen weird geworden. Nichts schmeckt besser als ein selbstgezogener Brokkoli von meinem Schwiegervater.
Also sehr, sehr cool. Und dann haben wir das letzte Thema, und dann kommen wir auch schon wieder zum Ende: Ausbildung und lebenslanges Lernen. Da haben wir natürlich völlig, meine Generation, ich bin, glaube ich, ein bisschen eine Ausnahme, weil ich ja auch sehr stark diese Learner und Input als Clifton Strengths habe. Also ich bin wahnsinnig wissbegierig, ich habe einfach Lust auf Lernen, das ist wirklich einer meiner Treiber, aber generell traditioneller Ausbildungsweg, ich habe studiert, zack, bumm, und das ist es dann. Und so geht Karriere. Mhm. Früher Promotion wichtig und lalala. Heute, ihr habt einen völlig anderen Ansatz. Ne? Also ihr wollt wirklich kontinuierlich euch weiterbilden, auch alternative Bildungswege. Man sieht heute wirklich so coole Karrieren auch von Menschen, die sagen, ich bin nicht der Typ für Studium, ich lerne lieber mit Videos auf YouTube und ich probiere aus und ich mache und ich gründe mit 17 und
ich habe auch super viel über Podcasts gelernt. Also ich habe das Studium immer geliebt, aber alleine sich dann nochmal dediziert, zwei Stunden durch den Wald zu laufen und sich dann in ein Thema reinzugraben, hoffentlich helfen wir hier auch dem einen oder anderen studierenden Person. Total. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das der einzige Weg ist, eine Karriere langfristig voranzutreiben, immer offen zu bleiben, immer offen für weiteres Lernen zu sein. Viele Dinge ziehen sich hier durch unsere Podcasts, was auch einfach darauf wieder zurückzuführen ist, trainiert auch euren Lernmuskel. All das hilft auch in der Karriere. Ich glaube, dass hier schon einige Ansätze dabei waren. Du hast ja auch schon gefühlt tausende Leute auf ihrem Karriereweg gecoacht. Vielleicht da auch nochmal der Aufruf, wenn ihr Unsicherheiten, Fragen habt, das Gefühl habt, ey, das habt ihr noch nicht besprochen. Viele Themen, die wir besprechen, kann man ja auch nochmal dediziert im kleineren Rahmen nochmal vertiefen. Wir wollen ja erstmal nur Themen anreißen, unsere Learnings da reingeben. Und wenn ihr Wünsche habt oder sagt, ey, das fehlt mir hier noch, da brauche ich noch mehr Tiefgang, da brauche ich noch ein Modell, eine Theorie, da sind wir sehr, sehr dankbar für und da auch dann neue Folgen für euch zu überlegen. Also die nächsten Folgen werden sich um Themen, wie gesagt, Hybrid Work hatten wir jetzt schon hinter uns, aber wir haben ja in der letzten Folge schon über das Thema Mental Health gesprochen. Da werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwann ein bisschen tiefer reingehen, wenn euch das beschäftigt und auch vielleicht für euch interessant ist, weil wir da einfach einen sehr langen, langen Weg auch zusammen haben in dem Kontext. Was so die Life-Balance angeht, wir wollen es ja nicht Work-Life-Balance, sondern eher Life-Balance nennen. Die Privilegien, die wir ja mit der vollen Breitseite mitbekommen haben, da dann auch eher nochmal, haben wir schon ein, zwei gute Gäste, die uns vielleicht nochmal unterstützen können, gehen jetzt so ein bisschen durch auch die Leute, die uns schon empfohlen wurden. Also wir hören wirklich sehr, sehr intensiv auf das, was ihr uns erzählt, probieren das hier einzubinden. Deswegen macht bitte gerne weiter mit eurem Feedback. Schickt uns, was euch interessiert, was euch antreibt. Das ist ein Podcast, der diesen Service beinhaltet. Und
als altes Podcast-Dinosaurier-Tier nochmal die Bitte, ne, schellt die Glocke bei Spotify, abonniert bei Apple Podcast, wenn ihr da hört. Gerne gibt uns weiter so tolle Bewertungen wie 5 Sterne und Kommentare. Schickt uns Fragen, genau wie es Oskar gesagt hat. Vielen, vielen Dank. Wir haben heute ein bisschen länger gebraucht, fast 30 Minuten, aber ich glaube, es war es wert, mal Karriere von beiden Seiten anzugucken. Danke, Oskar, dass du nach Hamburg gekommen bist.
Ja, nichts lieber als das. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.